Wusstet ihr, dass ein Domfalke im Sturzflug bis zu 320 Stundenkilometer erreicht? Wusstet ihr, ne? Schneller ist allerdings eine Kawasaki H2R. Wie jeder weiß, das ist ein Motorrad, was man im Laden kaufen kann. Damit kannst du 400 Stundenkilometer erreichen. Das ist so imposant, ne? Und wisst ihr, was noch schneller ist? Noch schneller ist ein Rentner, wenn in einem Supermarkt eine Kasse eröffnet wird. Das heißt ja immer, Rentner haben keine Zeit. Die meisten Rentner und Rentnerinnen. Es heißt ja immer, Rentner haben keine Zeit. Die meisten Rentner und Rentnerinnen pendeln ja zwischen Ehrenämtern und Enkel und Kindern hin und her. Das ist sehr löblich und das können sie auch, weil sie im Grunde genommen ja Zeit genug haben, um sich um diese Dinge zu kümmern. Haben Rentner und Rentnerinnen tatsächlich so viel Zeit? Ist es nicht eher so, dass die Zeit am Ende deines Lebens knapp wird? Mal angenommen, ich lebe jetzt noch so 10 bis 15 Jahre. Da wäre ich doch gut beraten, meine Zeit sinnvoll einzusetzen. Tatsächlich bin ich persönlich zurzeit in der Situation, dass ich so gut wie keine Verpflichtungen habe. Ich gebe zu, nach den letzten Jahren genieße ich das. Habe auch kein schlechtes Gewissen dabei. Ich konnte mir jetzt schöne Hobbys anschaffen. Ja, ich habe Zeit, seit ich alleine bin. Zeit genug. Für meine Enkel habe ich jetzt wieder die Eisenbahn aufgebaut und dabei festgestellt, dass dies doch ein sehr schönes Hobby ist. Früher, in den 1960er Jahren, hatte jeder Mann, wir alle kennen unsere Vorfahren, jeder Mann, der etwas auf sich hielt, hatte zu Hause eine Modelleisenbahn, mehr oder weniger groß. Tatsächlich aber sind jüngere Kinder mit den technischen Herausforderungen überfordert. Wird immer komplizierter alles. Frauen reden ja hier gerne von dem Kind im Manne. Das ist nicht ganz falsch, doch wie gut, wenn sich gestandene Männer ein wenig von ihrer Jungenhaftigkeit in ihrem Herzen behalten können. Doch ich habe festgestellt, dass bei den Beschäftigten mit der Modelleisenbahn sehr viel Zeit und auch reichlich Geld drauf geht. Bei der Gestaltung einer Modelleisenbahn kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Bei den ganzen Details, die man heute bekommen kann, sind der Schaffenskraft kaum Grenzen gesetzt. Also wenn man die Kataloge durchblättert, man kann sich gar nicht vorstellen, was es da alles gibt. Ja. Man bekommt zum Beispiel im Zubehörhandel, nur mal um ein kleines Detail mal zu nennen, ein brennendes Finanzamt, was auch wirklich mit optischen Effekten arbeitet, dass das tatsächlich brennend aussieht. Letztendlich kommt man sich wie so ein kleiner Schöpfergott vor, wenn du da fertig bist. Man gestaltet und findet es hinterher gut. Macht sehr viel Spaß, muss man sagen. Aber ich habe auch festgestellt, dass hierbei sehr viel Geld drauf geht und auch sehr viel Zeit drauf geht. Du brauchst sehr viel Zeit, um so ein kleines Häuschen zu bauen. Du brauchst bald 1,5 Stunden. Das ist eigentlich Zeitverschwendung, wenn man ehrlich ist. Deshalb habe ich für mich beschlossen, dieses Hobby nur auf Sparflamme zu betreiben. Es gibt zwei Dinge auf dieser Welt, von denen es nicht genug gibt. Um eins vorwegzuschicken, Geld gehört nicht dazu. Es besteht im Prinzip für jeden die Möglichkeit, sich mehr Geld zu verschaffen, als er mit seiner Familie je verbrauchen kann. Dafür gibt es jede Menge Beispiele. Aber was nicht uneingeschränkt zur Verfügung steht, ist erstens Land. Land ist nur in begrenztem Maße vorhanden, die Weltkugel ist nun mal nicht größer. Bei entsprechender Verteilung bekäme jeder ein Stück, das groß genug für ihn wäre. Allerdings bei fortschreitender Bevölkerungsexplosion wäre vermutlich bald nicht mehr genügend zur Ernährung brauchbares Land vorhanden. Tatsache ist, dass viele Menschen ohne ein daumennagelgroßes Stück Land zu besitzen ganz gut zurechtkommen. Also ohne eigenes Land sein Leben zu verbringen, ist noch ganz gut hinzukriegen. Das Zweite, von dem nicht genug vorhanden ist, ist unsere Zeit. Niemand ist in der Lage, sich zusätzlich Zeit zu verschaffen. Unsere Lebenszeit, die wir haben, verstreicht, ohne dass wir auch nur das im Geringsten etwas daran ändern können. Wir Menschen können noch so unter Anspannung oder Berufsstress leiden. Wir denken leider oft nur wenige Momente über unsere Zeit nach. Momente, die wir nutzen sollten, um über uns selbst, über unsere Lebensziele und die Zeiteinteilung für die Realisierung unserer Wünsche und Lebensziele nachzusinnen. Spreche ich zu schnell? Kann man mich verstehen? Sonst reißt den Arm hoch, wenn er mich nicht mehr versteht. Uns Menschen als der Krone der Schöpfung ist es zwar vergönnt, intelligent und abstrakt zu denken, wir verdrängen aber regelmäßig die Themen Krankheit, Alter und Tod. Wir sprechen beispielsweise lieber weitschweifig über Gewichtszu- und Abnahme. Da könnte ich im Moment sehr ausschweifend referieren. Wie wenige Menschen ein Testament machen, ist ein Beweis dafür, dass wir nicht gerne an später denken. Dabei ist es das Ernsthafteste, was ein Mensch überhaupt tun kann, sich über die Begrenztheit seines Lebens bewusst zu werden. Gehen wir mal einmal von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von ca. 80 Jahren aus. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes liegt bei 78,5 Jahren, die der Frau liegt etwas höher bei 83,4. Manche sagen, das läge daran, dass Frauen nicht so viel körperlich arbeiten. Andere begründen den Unterschied damit, dass Männer meistens nicht auf die Ratschläge ihres Arztes hören. Aber ich finde mal, grundsätzlich müsste hier was für die Gendergerechtigkeit getan werden. Naja, wie dem auch sei, gehen wir mal von 80 Jahren aus, die uns hier auf der Erde als Lebenszeit zugeteilt sind. Dann brauchen wir circa die ersten 20 Jahre für Aufwachsen, Schule, Berufsausbildung und da bei den meisten Menschen mit circa 60 Jahren die körperliche und geistliche Schaffenskraft etwas nachlässt, an diese Stelle treten dann andere wichtige Eigenschaften, verbleiben uns so unter dem Strich gut 40 Jahre für die wichtigste Aufgabe im Leben, so viel wie eben möglich aus dieser Zeit zu machen. 40 Jahre, um sein Lebensziel zu verwirklichen, scheint auf den ersten Blick viel. 40 Jahre, das sind 480 Monate. Betrachtet einmal euer genaues Lebensalter und überlegt, wie viel von diesen Monaten schon vorbei sind. So erfährt man, wie viel Restzeit uns verbleiben, um unsere Lebensziele zu realisieren. Bei beruflichen und wirtschaftlichen Lebenszielen lässt sich dies meist noch einigermaßen hinkriegen. Bei ideellen oder gar christlichen Zielen verplempern wir oft unsere Zeit, ohne einem Ziel wirklich näher zu kommen. Ich benutze das Wort wir, indem ich mich einfach von mir auf andere schließe. Entschuldigt bitte diese Verallgemeinerung. Zeit ist also das wertvollste Gut, das wir besitzen. Ob arm oder reich, gesund oder krank, glücklich oder traurig, wir haben alle nur begrenzte Zeit. Zeit kann nicht gehortet werden, wir können Zeit nicht vermehren, nicht festhalten. Wir müssen sie in einem feststehenden Takt ausgeben. 60 Sekunden in der Minute, 168 Stunden in der Woche und so weiter. Eine Urlaubsreise von 3 Wochen will am Anfang nicht zu Ende gehen, doch ehe man sich noch richtig versieht, heißt es, Koffer packen und die 3 Wochen sind vorbei. Da Zeit ein abstraktes Gut ist, wollen wir 40 Jahre einmal gegen etwas Greifbares eintauschen. 480 kostbare Münzen haben im Prinzip für jeden Monat eine Münze. Haben wir eine 3-jährige Lehre hinter uns, dann sind bereits 36 Münzen ausgegeben. Bundeswehr oder Ersatzdienst, wieder sind eine Handvoll Münzen fort. Studium oder zweite Berufsausbildung kosten wieder ein Häufchen Münzen. Natürlich nimmt unser Bedacht mit abnehmender Münzenzahl zu. Und oft denken wir, hätten wir doch am Anfang unsere Münzen nicht so achtlos verprasst. Wir sind oft geneigt zu meinen, wir leben lang und haben noch genug Münzen zur Verfügung. Aber wenn wir uns dessen einmal bewusst werden, wenn nur noch ein ganz kleines Häufchen Zeitmünzen da ist, würden wir wahrscheinlich unsere Zeit sinnvoll einsetzen, oder nicht? Lesen wir doch einmal von einem Menschen, von dem Gott sagte, du stirbst jetzt, verabschiede dich von deiner Frau, von deinen Kindern, morgen bist du tot. Was würden wir in so einem Fall tun? 2. Könige 18. Hiskia von Juda. Und es geschah im 3. Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Zechariahs. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschere aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenem Tage hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen und noch unter denen, die vor ihm waren. Unglaublich, wenn man das so liest. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen, und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm in allem, wozu er auszog. Er hatte Erfolg und er empörte sich gegen den König von Asse und diente ihm nicht mehr. Er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet, vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. 2. Könige 20. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank, und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sagte: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn, und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen, und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sagte: Bringet einen Feigenkuchen. Und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür, da genas er. Hiskia erbittet nun ein Zeichen von Jesaja, er bekommt auch ein Zeichen. Gott lässt die Sonnenuhr um 10 Stufen zurückgehen. Kann man, glaube ich, heute noch nachrechnen. Dann lesen wir in 2. Chroniker 32, Vers 25. Aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Hiskia wegen des Hochmutes seines Herzens, er und die Bewohner von Jerusalem, und der Zorn des Herrn kam nicht über sie in den Tagen Hiskias. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre, und er machte sich Schatzkammern für Silber und Gold und Edelsteine und Balsamöle und für Schilde und für allerlei kostbare Geräte. Und Vorratshäuser für den Ertrag an Reide, an Getreide, an Most und Öl und Ställe für allerlei Vieh und Ställe für die Herden. Und er legte sich Städte an und Besitz von Schafen und Rindern in Menge, denn Gott gab ihm ein sehr großes Vermögen. Und er, Hiskia, verstopfte den oberen Abfluss des Wassers des Gihon und leitete sie unterirdisch nach Westen in die Stadt Davids. Und Hiskia hatte Gelingen in all seinem Tun. So war es auch bei den Gesandten des Obersten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunderzeichen zu fragen, das im Land geschehen war. Da ließ Gott ihn allein, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Dann lesen wir weiter in 2. Könige 20, Vers 13. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus. Das Silber und Gold, die Balsamöle und das köstliche Öl und sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia: Aus einem fernen Land sind sie gekommen, aus Babel. Und er sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tage angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die du zeugen wirst, die von dir abstammen, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamten, Eunuchen sein. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast, aber er sagte bei sich, wenn doch nur Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben. Was tut nun Hiskia mit den ihm zur Verfügung stehenden 15 Jahren, die Gott ihm gnädigerweise gegeben hat? Wie verplante er seine Zeit? Wenn wir genau lesen, stellen wir fest, dass all sein Trachten auf irdischen Besitz gerichtet war. In den 29 Jahren vor seiner Todesankündigung war sein Leben von Gottesfurcht geprägt gewesen. Gott stellte ihm ein sagenhaftes Zeugnis aus. Wir haben eben gelesen, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben, unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Ich würde mal gerne wissen, wenn wir vielleicht auch irgendwann erfahren, was Gott mir für ein Zeugnis ausstellen wird. Ich glaube, da wäre ich doch sehr beschämt. Wie viel mehr ist das, was Gott dem Hiskia für ein tolles Zeugnis ausstellt? Und was war aus Hiskia geworden? Wo war sein bombastisches Gottvertrauen geblieben? Sein untadeliger Weg mit Gott? Hiskia wurde hochmütig. Er strebte nach irdischem Besitz und Gott gab ihm im reichen Maße alles, was sein Herz begehrt. Ein Sprichwort sagt, Geld verdirbt den Charakter. Welches Ziel hatte sich Hiskia gesetzt? Besitz anzuhäufen und in Ruhe zu genießen. Ja, er wird hochmütig. Man kann das eigentlich gar nicht verstehen, wo Gott doch so gnädig mit ihm war. Dass Hiskia jetzt so großspurig wird. Ja, Hiskia wird ein richtiger Angeber. Er zeigt den Feinden des Volkes, mit denen er gerade im Moment in Frieden lebt, seine gesamten Schätze. Wir lesen, es gab nichts, was er ihnen nicht gezeigt hätte. Was wollte er damit bezwecken? Wollte er seine Feinde beeindrucken und mit seinem Reichtum, mit seiner Kultur, die ja ohne Zweifel auf sehr hohem Niveau war, war er stolz geworden? Mein liebstes Sprichwort, Dummheit und Stolz wachsen auf demselben Holz. Früher gab es mal eine Bausparkassenwerbung. Zwei Schulfreunde treffen sich, später wieder, und eine legt Fotos vor und sagt, mein Auto, mein Haus, mein Motorboot oder so ähnlich. So kommt mir Hiskia auch vor. Man könnte sagen, hat er sie noch alle, tickt er noch ganz richtig. Irgendwie war Hiskia aus der Spur geraten. Die Dinge, die uns Gott gegeben hat, machen die uns stolz? Es gibt in unserem Liederbuch, oder es gab Verse, in denen das Wort Vorrecht verwendet wird. Ich halte das Vorrecht für eine unglückliche Vokabel in Bezug auf das, was Gott uns gegeben hat, was wir bekommen haben. Wenn uns Recht widerfahren würde, wären wir alle in der Hölle. Uns ist Gnade widerfahren, ein unverdientes Entgegenkommen Gottes. Gnade ist eigentlich immer unverdient. Das Ziel, auf das Hiskia zusteuerte, war das Falsche gewesen. Zudem hatte ihn Gottes Gnadengeschenk hochmütig gemacht. Er bekommt postwendend die Quittung. Jesaja muss wieder zu ihm und kündigt Gericht an. Siehe, Tage kommen, Jesaja kündigt Gericht an. Er sagt, siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist, was deine Väter bis zum heutigen Tage angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Dann würde man normalerweise wird man sagen, wie furchtbar, jetzt ist alles aus, was kann ich nur tun, um das abzuwenden? Dann sagt auch Jesaja auch noch, nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr, und von deinen Söhnen, die du von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Eunuchen sein. Jeder weiß, was Eunuchen sind, kastrierte Männer, die im Harem eines Königs Dienste verrichten müssen. Die größte Erniedrigung für einen Mann. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast, aber er sagte sich, wenn doch nur Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben. Das ist doch wohl die Höhe. Hiskia ist bereit, seine Söhne bei seinen Feinden in Sklaverei zu geben, nur um ein kurzfristiges Wohlergehen für den Rest seines Lebens zu genießen. Man kann sagen, er war ein rücksichtsloser Egoist geworden. Ist die Beurteilung Hiskias zu streng? Ist sie überhaupt richtig? Ist sie berechtigt? Dürfen wir überhaupt so über ihn reden? Ist es nicht besser, wenn wir unser eigenes Leben einmal unter diesem Gesichtspunkt unter die Lupe nehmen? Ihr wundert euch sicher, wenn ich jetzt frage, was sind uns unsere Kinder wert? Sie sind uns natürlich sehr viel wert. Dass wir das Forza Wasser überhaupt haben auf dieser Erde, ist doch klar. So denkt jeder. Es ist nicht zu leugnen, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die von Egoismus geprägt ist, ja beherrscht wird. Geiz ist geil, Hauptsache ich gefalle mir. Hauptsache ich führe ein gutes Leben und ruhiges Leben und damit sind wir schon wieder bei Hiskia. Lassen wir doch einmal unsere persönlichen Ziele Revue passieren. Wir wollen uns beruflich bzw. wirtschaftlich gut situieren, gegebenenfalls verbessern. Wir zahlen alle brav unser Häuschen ab, wir fahren regelmäßig in Urlaub, mehr oft mehrmals im Jahr, unsere Autos, unsere Computer, unsere Handys, unsere Technik, mehr oder weniger alles auf dem neuesten Stand. Wir verbringen die meiste Zeit mit der Kettensäge im Wald, nur um ein paar Liter Heizöl zu sparen. Der Garten ist in Ordnung, unsere Motorräder, meine besonders, sind blitzblank. Wir haben es warm und essen gut, prima, alles ist okay, dann kann der Herr ja kommen. Diese Lebenssituation, die ich gerade natürlich überspitzt dargestellt habe, ist mit Sicherheit nicht grundsätzlich Böses. Aber sind das die Lebensziele eines Christen? Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen wir uns nicht wirklich. Dabei ist die Frage nach dem Sinn des Lebens so alt wie die Menschheit. Im Gilgamesch-Epos, was ja alle kennen, eine der ältesten Überlieferungen, die wir überhaupt haben, geht es schon um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Über diese Frage nach dem Sinn des Lebens haben schon zahllose Menschen und Philosophen zu allen Zeiten spekuliert. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand von denen zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen ist. Woher kommt der Mensch? Wo geht er hin? Weswegen ist der Mensch auf dieser Erde? Natürlich werde ich euch die Frage heute nicht beantworten können. Ich glaube, diese Frage könnten wir stundenlang diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Aber vielleicht können wir uns die Frage etwas erleichtern, wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens personalisieren. Das heißt, wenn wir uns einmal diese Frage ganz persönlich stellen, jeder für sich, was ist mein Sinn des Lebens? Oder einfacher ausgedrückt, was ist mein Ziel in meinem Leben? Ist die Frage für uns Christen vielleicht einfacher? Für manche eventuell. Warum lässt Gott mich noch auf dieser Erde leben? Ich weiß nicht, wer sich schon einmal gefragt hat, welches Ziel habe ich in meinem Leben? Habe ich überhaupt ein klar definiertes Ziel? Eins ist sicher, wer kein Ziel hat, kann auch keins erreichen. Ich habe einmal gelesen, dass nur 4% aller Menschen oder aller Leute ein klares Lebensziel haben. 96% haben also keins. Weiter wurde gesagt, dass die 4% zusammen im Leben mehr erreichen als die übrigen 96%. Ich habe das natürlich nicht nachgeprüft. Ich bin aber durchaus bereit, diese Angaben zumindest tendenziell zu glauben. Wenn ich jetzt hier mit dem Mikro durch die Reihen ginge und jeden nach seinem Lebensziel fragte, ich glaube, wir kämen doch sehr in Verlegenheit. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich mich natürlich selbst gefragt, was ist mein Lebensziel, Reinhard Linder? Da musste ich doch erstmal gut nachdenken. Ich muss leider sagen, ich bekam erstmal ein ganz flaues Gefühl im Magen. Mittlerweile bin ich für mich zu einem Ergebnis gekommen. Das war nicht einfach. Ich will hier aber nicht zu viel von mir reden, da komme ich nämlich zu schnell aufs Glatteis. Hiskia verwirklichte seine Ziele auf Kosten des Wohlergehens seiner Kinder. Ich sagte eben, unsere Kinder, unser Nachwuchs, sind das Kostbarste, was wir auf der Erde haben. Ein erfolgreicher Börsenspekulant sagte einmal auf die Frage, wo ein einfacher kleiner Anleger seine Ersparnisse investieren solle. Er sagte, investieren Sie es in die Schulen bzw. die Ausbildung Ihrer Kinder. Ein guter Rat, nicht nur für Ungläubige, aber was steckt hinter dieser Empfehlung? Investieren Sie in die Kinder, nicht unbedingt Geld. Wir investieren in unsere Kinder, unser Denken, unsere Lebensanschauung und unsere christlichen Wertvorstellungen. Da könnte man noch vieles nennen. Das Wichtigste, was wir unseren Kindern geben können, ist unsere Zeit. Ich sage immer, wenn ich mich mit jungen Eltern, speziell mit Vätern unterhalte, spielt mit euren kleinen Kindern. Baut beispielsweise die Eisenbahn auf, habe ich jetzt mal gemacht, oder geht in den Wald, schnitzt einen Flitzebogen, lest Geschichten vor und so weiter und so weiter. Das hat jedes Kind gern. Die Kinder geben uns das später zurück. Verhaltensgestörte Kinder leiden manchmal unter Aufmerksamkeitsverlust. Ich kann mich an eine Familie erinnern, die wir einmal im Urlaub kennenlernten. Die Leute hatten einen Jungen so im Alter von 5 bis 6 Jahren. Dieser Junge lebte wohl nur mit Erwachsenen zusammen und war verhaltensauffällig. Wenn er etwas sagen wollte, stellte er sich auf die Fußspitzen. Als wir ihn einmal ohne seine Eltern zum Eisessen mitnahmen, schenkten wir ihm etwas mehr Beachtung, einfach nur zuhören. In diesen paar Stunden war der Junge völlig normal. Wir haben uns darüber sehr gewundert und sind auch erst später über den Zusammenhang klar geworden. Wenn wir die Tageszeitung lesen, überkommt uns das Grauen. Neugeborene Kinder werden weggeworfen, im Müll entsorgt, Säuglinge aus dem Fenster geworfen, Kleinkinder lässt man verhungern oder werden totgeschlagen oder totgeschüttelt. Man vergisst, dass wir unsere Kinder brauchen. Ganz banal, wir sollen uns in dem Alter pflegen. Unsere Kinder sind unsere Zukunft, nicht nur was den Fortbestand der Menschheit anbetrifft. Auch hier in unserer Gemeinde sind die Kinder, die Jugendlichen und die sogenannten jungen Erwachsenen unsere Zukunft. Wer soll denn die Verantwortung übernehmen, wenn die Älteren ihren Zenit überschritten haben? Jeder Geschäftsmann weiß, dass die Kinder und Jugendlichen die Kundschaft von morgen ist. So sollte auch jeder Christ, jede christliche Familie wissen, dass die Zukunft des Christentums in erster Linie eine Zukunft der jungen Christen ist. Das macht die Jugendarbeit so wertvoll. Vor allem die Jugendarbeit in der eigenen Familie. Woher kommen denn die Probleme, von denen wir täglich in der Zeitung lesen? Es gibt zu wenig intakte Familien, zu viele Alleinerziehende in unserem Land. Da nützt doch ein verschärfter Strafvollzug oder Erziehungscamp wenig. Das ist nur Symptombekämpfung. Das beste Erziehungscamp ist immer noch eine intakte Familie. Hier sollten wir Zeit investieren. So wichtig unsere Familien sind, so wichtig unsere Kinder sind, so können sie doch nicht das alleinige Ziel von uns Christen sein. Wir würden uns dann doch hauptsächlich mit uns selbst beschäftigen. Jeder von uns sollte sich über seine Ziele im Klaren sein, insbesondere über seine christlichen Ziele. Das müssen gar keine großartigen und aufwendigen Aktionen sein. Nicht jeder kann ein Kinderheim ins Leben rufen, nicht jeder kann ein Albert Schweitzer werden. Unsere Ziele können uns ganz nah vor den Füßen liegen. Es ist gut, dass Geschwister die gute Botschaft in die Welt hinaustragen, sofern die persönlichen Voraussetzungen vorliegen, ganz klar. Wir werden ja in der Bibel ständig zur Nächstenliebe aufgefordert. Nächstenliebe bedeutet, den Nächsten zu lieben, also denjenigen, der mir am nächsten ist. Das kann man ruhig räumlich sehen. Das sind meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, alle, mit denen ich Kontakt habe, die Gott mir in den Weg schickt. Man muss auch sicher nicht pausenlos predigen. Auf Predigen hört sowieso kaum einer. Predigt oder Predigen ist eines meiner persönlichen Unwörter. Wenn ich auch vielleicht meine Nachbarn nicht bekehren kann, so kann ich doch an klaren christlichen Werten festhalten und dies auch zum Ausdruck bringen. Wir lesen in Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, natürlich auch Schwestern, ist klar, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt, wenn es irgendein Lob gibt, das erwäget. Aber nicht nur die Verbreitung der guten Botschaft vom Evangelium gehört zum Ziel eines jeden Christen. Auch Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und so weiter gehören ebenso zum Brief Christi und sollten für uns fester Bestandteil unserer Ziele sein. Natürlich ist das Ziel eines Gymnasiasten sein Abitur, eines Lehrlings seine Prüfung, eines Studenten sein Examen, eines Berufstätigen sein Aufstieg, sein Fortkommen und so weiter. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, sofern meine berufliche Karriere nicht an erster Stelle in meinem Leben steht. Bei der Berufswahl sollte man schon im Auge behalten, ob ich meinen christlichen Grundsätzen und Zielen treu bleiben kann. Ich möchte nun jeden hier im Raum einmal auffordern, seine christlichen Lebensziele einmal klar zu überdenken. Vielleicht für sich sogar schriftlich zu definieren. Sich noch einmal ganz deutlich zu machen, welches Ziel habe ich überhaupt? Es hilft dabei, auf einem Blatt Papier 2 Spalten zu machen. Eine, in der ich aufliste, was mich diesem Ziel näher bringt, und in der zweiten, was mich in meinem Leben von diesem Ziel abbringt. Den Rest kann jeder mit Gottes Hilfe selbst.